Podcast, wo es um Stargate geht, meistens jedenfalls. Und mit dabei ist natürlich Thomas. Hallo Thomas.
Hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Clemens. Ja, willkommen zu einer neuen Folge.
Ja, es gab ein bisschen Feedback, manches habe ich übersehen bei Blue Sky und so. Aber das kommt jetzt alles nachträglich. Und zwar schrieb zur Folge 170, hat uns angepingt. Wobei das wahrscheinlich wieder bei Blue Sky anders heißt, weil das ist auch nicht Tweet, sondern Skeet heißt. Also es ist eine Wissenschaft für sich, aber ich habe da keinen Nerv, alle Begriffe zu lernen. Für mich ist es einfach angepinkt. Und da schrieb er zur Folge 170, coole O'Neill-Folge, ich hätte fast Colonel O'Neill-Folge gesagt, mit unserem liebsten Colonel, Schrägstrich General, der ab jetzt auf der falschen Seite des Schreibtisches steht. Schöne Folge, macht weiter so. Euer Xaridir, Schrägstrich Jens, PS zu SGA. Kann ich noch nichts sagen, komme noch nicht ganz rein. Also da ist noch ein bisschen Fremdeln angesagt, aber vielleicht ändert sich das auch, wenn nicht, ist es halt so. Und dann schrieb er noch zur Folge 172, ich hatte zwar Spaß beim Zuhören eurer Besprechung, aber die Folge selbst erschien mir schon recht konfus, hab das Gefühl, die Serie ist auf dem absteigenden Ast, aber lasse mich überraschen, hauste rein und macht weiter. Ja, schauen wir mal, wer wohin absteigt, wir werden das beobachten. Dann hat noch ergänzt, der David auf Facebook hat nochmal das ausgeführt mit den, weil es aus seiner Sicht wohl nicht so verständlich war oder so, mit dieser Königin und mit den Replikatoren.
Ja.
Nochmal hat es kurz ergänzt, ne? Jeder Replikant eine Königin werden, die Schwärme können autonom und unabhängig voneinander ihre Programmierung nachgehen. Das System der Replikation ist dezentral strukturiert, sodass es mehr braucht als nur in Anführungszeichen, die eine Königin zu besiegen. Mehrere Königinnen am selben Standort könnten auch unterschiedliche Replis produzieren, um das gemeinsame Ziel zu erreichen und flexibler zu handeln. Bin jetzt bei Staffel 5 und bald bei euch. Bis bald und noch einen guten Start in die Woche, ja. Wir hoffen, den hast du gehabt. Das ist jetzt alles verspätet. Genau, das nochmal als Ergänzung. Und dann, das weiß ich nicht, das hatten wir, glaube ich, nicht erwähnt. Wenn, ist es doppelt, ist es auch nicht schlimm. Und zwar bin ich da bei Trek am Dienstag drauf gestoßen. Jetzt habe ich das Foto vergrößert und es wird nur schwarz angezeigt. Das ist natürlich sinnvoll. Es hat sich gegründet, also wenn ihr aus der Region da vielleicht kommt, der Science-Fiction-Club Rostock. Ach so, das ist dann wieder Vergangenheit wahrscheinlich. Egal, ihr könnt euch da trotzdem noch registrieren und so wahrscheinlich geht es dann da auch um Star Wars, Star Trek, Stargate, Babylon 5, Doctor Who, Battlestar Galactica und wenn man weitere Vorschläge hat, kann man da auch Kontakt aufnehmen. Also da gibt es ein erstes Treffen, aber wenn ihr das hört, ist das wahrscheinlich wieder schon vorbei. Deshalb, aber wenn ihr da irgendwie Interesse habt, könnt ihr gerne da auch eine E-Mail schreiben an Rostocker und dann Sci-Fi Club, also SCIFICLUB @outlook.com ist die E-Mail. Können wir auch mal nochmal in die Shownotes packen, falls ihr da Interesse habt und in der Region wohnt. Es ist natürlich eher lokal, aber warum nicht? Wahrscheinlich so ein bisschen Track-Dinner-mäßig, bloß halt mit allen Sci-Fi-Sachen. Achso, Belistener Fan-Event, das ist ja am 2. November, findet das in Ulm statt und ich werde da sein, also wer da irgendwie mit mir unterhalten will, kann da gerne teilnehmen und einfach bei Stargate Project .de sich da anmelden, dass ob ihr da Lust habt und wie viele Personen ihr seid und so weiter. Ob ihr dann noch einen Tag da seid oder nicht. Und da, genau, kann man ein bisschen was unternehmen im Winter dann. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles, genau. Anscheinend sind die ganzen Stargate-Sachen, hatten wir letztens schon festgestellt, bei Freevee irgendwie rausgenommen. Das gibt es nur über den bezahlbaren, wenn man das möchte, MGM-Channel bei Amazon. Ist natürlich eine schlechte Entscheidung. Und ja, genau, da muss ich jetzt gucken, dass ich irgendwoher die SGA-Box kriege. Und das möglichst für einen Preis, der sinnvoll ist. So. Weil es ist schon krass irgendwie. Wenn nicht, muss ich mir die englische holen, aber ich will es eigentlich auf Deutsch haben. Ja. Weil die englische Box kostet nur ein Drittel oder ein Viertel von der deutschen.
Ja, klar.
Das ist ein bisschen schlecht. Aber anscheinend ist die so rar aus irgendeinem Grund. Ich weiß es nicht. Das wird sich irgendwann mal klären. Jetzt können wir gerne zur Folge kommen, die im Englischen, wie heißt Thomas?
Sacrifices.
Im Deutschen die Vertreibung und der Originaltitel der der Episode ursprünglich war My Big Fat Jaffa Wedding, bezog sich natürlich auf My Big Fat Greek Wedding. Das ist so ein Film von 2002.
Mit Heffernan. Hier, ja. Wie heißt er gleich? Doug Heffernan, der Darsteller. Ist das nicht das?
Ich weiß nicht, ob es My Big Greek Wedding, ob war das das mit dem? Ich, keine Ahnung.
Er hat auf jeden Fall an irgendeinem so Hochzeitsding mit. Okay. Ich dachte, das wäre dieses.
Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schreibt mir das gerne. Französischen übersetzt dann hieß es Discords, also ja, italienischen ist es gleich geblieben, spanisch auch. Im tschechischen Obeti, was Verluste oder Opfer sein kann, im ungarischen auch gleich geblieben. Also die Deutschen sind da auch ein bisschen an eigen mit dem Titel jetzt geschrieben. Es ist seine letzte Episode für Stargate SG-1, die er schreibt. Christopher Judge himself. Regie, einen alten Bekannten mit Andy Mikita. Ausstrahlung laut StargateWiki.de, Originalausstrahlung 10.09.2004 und dann Deutschland 19.09.2005. Und jetzt kommst du wieder mit anderen Daten, wie ich dich kenne.
11.07.2005, ja. Aber...
Also, wie gesagt, sucht euch aus, was euch besser in Kram passt. Und ja, Quote ist irgendwie diesmal nicht vorhanden. Ja, und dann können wir auch gleich reinstarten. Thomas, wo geht's denn los überhaupt?
Wir sind mal wieder im Child Mountain, in einem unserer geliebten Korridore. O'Neill und Daniel laufen da durch und Daniel schnattert ein bisschen vor sich hin und erzählt dann, dass Tiak und Bratta glauben, dass hier dass es nur möglich ist, die Citizen Lord zu besiegen, indem man alle, also möglichst viele Jaffa in die fünfte Kolumne einordnet. Und das ist ja die neue Bezeichnung der Jaffa-Rebellion. Und nur wenn die Nummer, wenn die Anzahl hoch genug wäre, dann könnte man alle Gur-Ult gleichzeitig vernichten. Man hätte aber das Problem, dass Baal die Super Soldiers kontrolliert und die kann man halt nicht irgendwie überzeugen, ne? Also wie man die anderen Jaffa überzeugen könnte. Und es geht auf jeden Fall ein Alarm los, das typische Incoming Wormhole. Und Daniel plappert aber weiter. Ja, ne, also wenn sie irgendwie, selbst wenn die Rebellion da irgendwie alle, die meisten System Lords ausschalten könnte, ne, dann gibt es immer noch einen Riesenkrieg. Ja, Ishtar will aber nicht warten und Moloch, das ist ja der Antagonist bei Ishtar auf dem Planeten, der tötet halt weiterhin irgendwie die Mädels und sie könnte halt nicht alle retten und und hier biegt irgendwie nochmal falsch ab und stößt dann wieder zu Daniel zurück. Der macht sowieso irgendwie den Eindruck, in dem Moment irgendwie so von wegen, als wäre der auf Drogen. Also der ist da irgendwie so teilnahmslos nebenherlaufen. Ich hab, na, also das fiel mir direkt irgendwie auf und Daniel, ne, lässt sich davon aber jetzt nicht abbringen und quatscht weiter auf O'Neill ein. Und selbst wenn sie Moloch niederstürzen könnten, ne, das würde halt, sie plant halt immer noch, Moloch zu überstürzen. Und Tialko und Bratak versuchen sie anderweitig zu überzeugen. Und O'Neill irgendwie total fahrig, was habe ich doch eigentlich gerade gefragt? Und wie es geht. Ja, ne, vom Regen in die Traufe, sowas in der Art, gibt er dann von sich. It seemed innocuous at the time. Also Daniel hat dann aus dem Nähkästchen geplaudert, obwohl er eigentlich völlig die Frage nach was völlig anderem war. Auf jeden Fall kommen sie jetzt im Gate Room an und sehen dann Tiak und Bratak, die durch das Gate kommen. Auch interessant, weil er sagt, die Stimme sagt ja irgendwie nur so von wegen Incoming Wormhole. Normalerweise kommt ja Unscheduled Off-World Activation. Mhm, ja. Na, also wenn das jetzt Tiak und Bratak sind, die werden vermutlich irgendwann zurückkommen und dann ihren IDC-Code durchgeben. Also das ist ja nicht wie hier. Eigentlich ist ja jede Ankunft, ne, und unscheduled. Also, na, außer du hast wirklich ein Team draußen und dann heißt es um 13 Uhr seid ihr wieder zurück, ne? Ja. Aber ansonsten, ne, wenn du gerade mal irgendwas machst oder so, dann kommst du zurück, wenn du zurückkommst, ne? Also, wie dem auch sei, Uni erkundigt sich, wie der Trip denn war und Tiak läuft irgendwie an vorbei und murmelt irgendwas. Ich bin betrogen worden von denen, denen ich am meisten vertraue. Ja, ne, Bratak sagt auch hier, seine Laune ist scheiße und toll, hier ist er, toll euch zu sehen und man erkundigt sich dann. Ja, was ist denn schiefgelaufen? Ja, es gab irgendwie Komplikationen und wegen Ishtar und Bratak, es geht ihr gut, sie ist lovely as ever. Da musste ich irgendwie so ein bisschen an an Dinner for One denken, ne?
Ach so, ja.
Ja, nee, auch geil. Als er sagt, von wegen, die ist so lovely wie immer, verdreht irgendwie O'Neill so ein bisschen die Augen, ne? Also als ob er da jetzt irgendwie mit dieser Powerfrau irgendwie nicht sowas anfangen könnte und das Wort lovely das Letzte wäre, was er mit ihr in Verbindung bringen würde. Das ist auch geil. Nee, sagt Fratak, das Problem läge aber bei Ryak. Ja, nee, soweit. Er ist verliebt und will heiraten und ja, okay, Bratta geht dann auch und O'Neill und Daniel stehen da irgendwie so ein bisschen verwaist dann vom Gate und ja, wundern sich eigentlich nur. Ja, Endteaser, Opening Credits und wir sind in einem Erholungsraum und Tiak und O'Neill spielen Ping-Pong und O'Neill verliert natürlich haushoch, ne? Also Tiak, wer Tiak kennt, der macht ja nichts einfach nur zum Spaß. Ja, man plänkelt so ein bisschen darüber, ne, wann geht's denn los, wann ist es denn soweit und also man sieht, dass es Tiak auch nicht so gut mit dem Thema geht, weil er haut auf diesen Ball immer drauf
und so, ihr kriegt, dass der Ball da nicht kaputt vom geht, ist schon
ja, cool, ja. Ne? Ja, in 3 Tagen und ja, das ist ja aber relativ zügig und Tiak mit dem typischen Indeed. Ne, so von wegen, ja, Liebe ist schon ein bisschen merkwürdig und ja, er kriegt wieder einen Ball vor die Nase geballert. Tiak rückt dann mit der Sprache raus, worum es denn eigentlich geht. Ja, Ryak hat mich nicht konsultiert, als er seine Entscheidung hier getroffen hat. Ja, dieses Mädel hat ihn irgendwie total verrückt gemacht. Ja, O'Neill zählt dann irgendwie nochmal den Punktestand, irgendwie 3-0, aber es ist wohl eher 8-0, sagt dann Tiak und ja, ne, O'Neill probiert es dann wieder, aber kriegt wieder einen reingewumst und ja, ne, so von wegen, es geht halt weiter, ne, so wegen, was glaubt denn Ishtar davon? Ja, hier, man soll Tradition bewahren, ne, gerade wenn man jetzt unterdrückt wird und ja, Ryak ist so jung und hast er nicht gesehen, wobei ich mich frage, was hat die Tradition damit zu tun, dass Ryak so jung ist? Also, worum es Tiak an der Stelle geht, also, ne, am Anfang war ja so von wegen, er hat mich nicht konsultiert. Aber dann fängt er jetzt irgendwie mit, ja, hat irgendwas mit Tradition zu tun, er ist so jung oder so. Worum es ihm, also irgendwie, ich weiß nicht. Also, es ist vermutlich nur, dass er ihn nicht konsultiert hat, aber ja, ich frage mich jetzt, was das jung mit den Traditionen zu tun hat. Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, ne? Also, was ist jetzt gegen Traditionen einzuwenden und was hat das damit zu tun, dass Ryak zu jung ist? Keine Ahnung. Also, Tiak macht sich auch Gedanken, dass er dann irgendwie, ja, verheiratet ist, dann weniger ein Krieger wäre oder so, ne? Inevitably weakens a warrior's resolve, sagt er dann und, ja, ne, Tiak sagt da O'Neill, er will sich hier nicht einmischen, wie er sein Kind zu erzählen hat. Und so manchmal ist es aber okay, wenn man sich die Finger in die Ohren steckt und dabei ein irgendwas summt und von nichts weiß, ne, ich höre nichts, ich sehe nichts. Das wäre schon manchmal hilfreich. Und ja, ne, was bin ich denn für ein Vater? Ich kann meinen Sohn nicht mal davon abhalten, einen riesigen Fehler zu machen. Es ist auch geil, dass das von Tiak kommt, der ja auch verheiratet war. Und jetzt, seine Frau ist ja nicht ihm fremdgegangen und dann im Streit, ne, sowas, so Rosenkriegmäßig, wo man dann sagt, ey, bloß nicht heiraten, Junge, bloß nicht. Ne, aber seine Frau ist ja umgekommen. Also ist irgendwie geil, dass das dann irgendwie von Tiak kommt. Ja, kurze Szene dann im Kontrollraum. Wir sehen Harriman, der an den Kontrollen sitzt und hier Tiak kommen da zu. Man hat wohl IDC von Ishtar empfangen, ja, die Iris wird geöffnet und ja, man kommt unten hin. Ja, ne, Ishtar und andere weibliche Jafar kommen durch das Wurmloch und werden begrüßt. Und ja, Ishtar kommt direkt zum Punkt und sagt dann, hier, wir müssen irgendwas Dringendes bequatschen. Haktyl ist vielleicht kompromittiert worden und über diese Kompromittierung reden wir jetzt im Briefingraum.
Genau, also es gibt wie immer kein deutsches Transkript, kann ich schon mal anmerken. Ja, SG-1 sitzt da auf der einen Seite des rum und ich da und der Lieutenant da auf der anderen Seite. Jack sitzt da am Kopfende und Daniel fragt, woher sie denn das wüsste. Und sie meint, ja, gestern sollten wir da eine Kontaktperson treffen, eine hohe Priesterin, die da im Molochischen Tempel stationiert war. Und ja, sie erschien halt da nicht zur vereinbarten Zeit. Und Tiak schlägt dann vor, ne, sofort hier evakuieren. Ich da stimmt zu, aber sagt halt, wir kennen halt keinen anderen unbewohnten Planeten wie Haktyl und eine große Gruppe weiblicher Kriegerinnen und Kinder auf einem Planeten da in Molochs Herrschaftsgebiet zu verstecken, das wäre halt zu kompliziert und gefährlich. Und O'Neill Richtung gerade dann, ob wir denn da weiterhelfen könnten. Sie ist ein bisschen überrascht, so, aber kein Problem, ne? Wir haben hier eine Reihe von möglichen Welten in unseren Aufzeichnungen und da sollte doch was dabei sein, wo die dann dauerhaft sich niederlassen können. Ich da meint auch, wenn Moloch hier unseren Standort kennt, gerät mein Volk mit jedem Augenblick, die es da auf Hoctune noch verbringt, in größte Gefahr. Sie schaut mal zu Jack rüber und er nickt und ja, Tyr dreht den Kopf und schaut sie an und dreht sich dann zu Sam um und es wird sich hier gegenseitig angeschaut und schließlich wird praktisch Jack klar, dass er da irgendwie sich zu äußern soll, verbal vielleicht. Ne? Und er macht das auch so, ja, ihr seid uns selbstverständlich willkommen. Ich da nicht dankbar und Neil meint noch, dann kümmere ich mich mal um den Papierkrieg. Er steht dann auf und geht, wir machen das natürlich auch und sind angekommen im Gate Room. Ja, das Gate ist offen und das passiert jetzt alles recht schnell, wie eben angekündigt. Ich das, Leute, kommen dahin durch. Eine Frau reitet da auf dem Pferd durchs Tor. Und dann gibt es noch Pferd im Raum, also es wird, ja, im ersten Moment dachte ich an diese eine TNG-Episode, wo dieser Planet auch irgendwie evakuiert wird und dann ist da auch irgendwie so alles ein bisschen dörflich in so einem Frachtraum auf der Enterprise. Ja, und genau, Frauen, Kinder, alles wird da durchs Gate geschleust und ja, hier kommt mit einer jungen Frau da auch an und sie gehen da zu Daniel und Sam und ja, es wird sich begrüßt. Na, schön, euch wiederzusehen. Und hier, das ist meine Sima Kai, Karin. Und Karin, du, Ria, hör auf, diesen alten Ausdruck zu verwenden. Wir sind verlobt, meint sie einfach zu Sam und Daniel. Ja, das ist mir hier eine große Ehre, die Freunde meines zukünftigen Mannes kennenzulernen und Jackson so gleichfalls. Und Ria, ja, ist sie nicht die Schönste, ne? Nicht das Schönste, was ihr je gesehen habt? Und Karin, ja, hör auf, mich hier in Verlegenheit zu verbringen. Ich bin hier kein Objekt, was man anbeten kann. Und Rick meint zu Sam und Daniel, ja, danke, dass ihr hier bereit seid, unsere Hochzeitszeremonie auszurichten. Und es wird eine Ehre sein, sich da unter Freunden zu verloben. Und Daniel so, ja, oh, also ihr heiratet hier? Und Karin, aber natürlich, ne, Ishtar hat ja gesagt, könnte einige Zeit dauern, bis wir dann einen geeigneten Planet für unser Zuhause, unser Neues finden. Und deshalb, ja, wir heiraten hier in 3 Tagen und Sam grinst erstmal.
Hier sind direkt ein paar mehrere Sachen, die ein bisschen merkwürdig sind. Hier am Anfang der Szene haben wir, da stand bei der IMDb, irgendwo ist man mitbekommen, also dass die Rampe ist beschichtet, ne, damit man besser einen Grip hat und dann nicht irgendwie runterrutscht, weil so nur Metall ist ja immer ein bisschen rutschig oder so. Man hört trotzdem die Hufe, als würde Metall auf Metall klacken, also ne, das passt nicht so ganz. Was ein bisschen verwunderlich an dieser ganzen Geschichte ist, so von wegen, warum sie da irgendwie auch die ganzen Leute jetzt hierher holen. Na, also, sie haben noch keinen geeigneten Planeten gefunden, wo die sich selber niederlassen können. Ne? Also, von wegen, das ist ja auch das, was Carter in der letzten Szene gesagt hat. Aber mal ganz ernsthaft, warum schickt man die nicht einfach zur Alpha-Site? Also, warum hostet man jetzt im Stargate-Center irgendwie so eine halbe Bevölkerung, ja, mit ihrem allen? Also, das macht keinen Sinn. Also, dass die überhaupt da bleiben, das ist totaler Blödsinn. Ja. Ne?
Die Alpha-Site existiert ja noch. Also, da gab es nicht jetzt neulich einen Angriff. Das hat man in einer der letzten Folgen. Da ist alles in Butter.
Ja, die haben ja jetzt, ja, genau, die haben ja jetzt also, eine neue Alpha-Seite.
Also, manchmal ist es ja so, dass es nicht gerade da ist und so, aber das ist existent und hätte man so ganz einfach lösen können, da wäre auch mehr Fläche erstmal. Ja.
Also man hätte, also was ich ja noch verstanden hätte, aber das ist ja eher von der 5. Kolumn, das sind nicht bei Ishtars Damen, so also von wegen, die wollten ja nicht mit den Menschen irgendwie groß zu tun haben, ne, dass es da ja Spannung gab, sowas hatten wir ja auch schon. Ne, aber hier, die wollen sich ins Stargate-Center begeben und da bleiben mit all ihrem Getier und hast du nicht gesehen. Also mal ganz ernsthaft, dann könnte man sie auch zu Alpha-Sites schicken, also weil das Stargate-Center ist ja jetzt wirklich irgendwie das falsche Örtchen, um da irgendwie eine Tiere unterzubringen. Das macht wenig Sinn. Also man müsste auch nicht dort heiraten. Und vor allen Dingen, was mich gewundert hat, dass sie irgendwie jetzt sagen, so wegen, hey, hier, hu, ne, 3 Tage ist auch ein bisschen komisch, weil ist ja, na, also vielleicht liegt das an den Traditionen, das wissen wir nicht, aber generell ist das dann, dass man jetzt auf diesem Datum besteht, weil mal ganz ernsthaft, das ist jetzt nicht so, als hätten die jetzt irgendwie durch die halbe Galaxis irgendwie Verwandtschaft und hast du nicht gesehen, die man einladen müsste, weißt du, die sind ja alle dort vor Ort, na, also jetzt im Stargate Center, also das könnte man locker auch noch verschieben, ist jetzt nicht so, dass irgendjemand anreist und dann einen langen Weg auf sich nimmt und dann heißt so, ach nö, die Hochzeit ist jetzt erst in einer Woche oder ne, oder wir ziehen sie vor oder hast du nicht gesehen, also warum jetzt diese Eile ist und warum unbedingt in diesen 3 Tagen, weiß an der Stelle auch keiner. Und bevor ich jetzt damit aufhöre, dich hier zu unterbrechen, wie heißt er denn gleich hier, Karin wird gespielt von Mercedes de la Cerda, einmal Twilight Zone, zweimal Dead Zone, einmal 4400. Lang in Planet der Affen Survival, insgesamt aber auch nur 33 Rollen.
Perrin meint auch, ja, es gibt auch jetzt hier viel zu tun, ne? Und hier Richtung Riak, ne? Nach dem Motto, kommst du? Und sie zieht ihn so weg. Und Riak entschuldigt sich. Die verlassen den Gate Room und lassen Sam und Daniel da grinsend zurück. Und Daniel, die Hochzeit findet hier statt. Und Carter so, ja, weiß Jack davon, meint er noch. Und Sams Grinsen verschwindet. Ich werde daran arbeiten, einen Planeten für sie zu finden. Und Daniel nickt zustimmend, ja. Und ja, Daniel blickt da erstmal. Wird da so eine Art stehen gelassen nach dem Motto, und wir nicht stehen gelassen. Wir sind nämlich dann in Jacks Büro, der da, oh Wunder, Papierkram erledigt, und ja, Pratak klopft an, kommt herein, und O'Neill, ohne da aufzuschauen, ja, Pratak, ne, und der geht ein paar Schritte in den Raum, und O'Neill meint, was ist denn das hier für ein Geruch überhaupt, ne? Und Pratak, ja, ich glaube, das sind die Pferde, O'Neill, und Jack nickt. Krieger von Hatyl sind dankbar für deine Großzügigkeit, und ja, na, man kennt mich ja, ne? Ich bin immer bereit, denen zu helfen, die, und dann weiß er fast nicht, was er weiter sagen soll, Hilfe brauchen. Ja, Batak sagt dann, er ist wirklich hier ein sehr weiser und liebenswürdiger Anführer, ne? O'Neill von Minnesota, also wie Hammond von Texas, Anleihen, und O'Neill sieht ihn dann misstrauisch an. Setz dich mal hin, du alter Schmeichler. Und dann, ja, was gibt's denn? Und ja, ich soll hier, die sagt Pratak, diese Zeremonie der ewigen Verbindung zwischen Riak und Karyn durchführen, und habe da mich auch schon mit Ishtar kurz geschlossen. Und trotz der Evakuierung von Naktür möchten sie, dass die Hochzeit wie geplant und wie vorgesehen stattfindet. Das bedeutet hier, und Pratak sagt auch das Gleiche, ne, wie eben im Dialog erwähnt bei den anderen Protagonisten, dass es eben unwahrscheinlich ist, rechtzeitig hier eine geeignete Welt zu finden. Eine Verzögerung der Zeremonie würde Molochs Tyrannei nur einen weiteren Sieg bescheren. Also da wie Traditionsdinge, das Erfahren kommt gar nicht so richtig durch. Aber da gibt es anscheinend, weiß ich nicht, die wollen es halt da nicht verschieben. Und O'Neill, ja, kannst du dir denken, wie ich hier wirbeln musste, um euch hierher zu bekommen? Hä? Und Pratak sieht ihn nur verständnislos an. Und Jack guckt nachdenklich nach unten und wieder nach oben und fragt jetzt mal nach, ob es den Kuchen geben würde. Pratak lächelt und nickt, also das ist jetzt wohl geritzt. Und dann geht's weiter, immer noch im Stargate Center in Ishtars, ja, Quartier.
Genau, ich starten VIP-Raum bezogen. Kerzen sind da, haben diese jetzt auch irgendwie umdekoriert. Tia kommt rein, ohne zu klopfen, beschwert sich direkt: Du bist mir aus dem Weg gegangen. Sie dreht sich nicht mal um. Und ja, du hast mich doch spüren lassen, dass ich nicht würdig deiner Anwesenheit bin. Tia ist total verwundert. Ja, du wolltest hier diese Vereinigung nicht segnen. Ja, das ist eine Beleidigung gegenüber Karen und somit auch für mich. Und Tiak, nein. Also, Tiak sagt dann irgendwie vor allen Dingen, also das hat auch wieder dieses typische Ehrgeschisse, ne? Weil Ryak hat sich hier angeboten, die Jaffa zu leiten im Kampf gegen die Gua'uld, was er theoretisch erstmal gar nichts mit dieser Thematik zu tun hat. Und ich dachte, ja, aber so auch ich, ne? Ein Krieger ist immer stärker, wenn er hier jemanden, einen anderen Krieger an seiner Seite hat. Und ja, also musst du glauben, dass Karen hier unwürdig wäre. Und ja, dann bin ich dann damit verantwortlich, weil ich ihr Lehrer war. Und nein, es geht nicht um dich, ne? Aber ne, Ryak wird ja dann irgendwann in naher Zukunft überlegen müssen, ne, wo seine Prioritäten liegen, ob mit seiner Familie oder seinem Rache, seinem Feldzug. Wobei das ja auch Quark ist, ne? Hat ja Tia theoretisch ja auch gemacht, ne? Also, ne, sagt er dann auch, ne, wie ich es dann auch damals getan habe. Und ich glaube, das ist für einen so jungen Menschen, ja, das ist eine Entscheidung, die sollte man so jemandem nicht zumuten. Ne, so von wegen, Ryak antwortet sie dann, hat keinen Einfluss auf deine Entscheidung. Andersrum ist es genauso. Keiner hat sich für die Gua'uld und Unterdrückung entschieden. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie befreien. Und ja, aber wir dürfen jetzt hier nicht opfern, also das opfern, was uns zu Jafar macht. Und ja, ich habe hier organisiert, dass Männer und Frauen zusammen kämpfen, ne, dass sie sich gegen Moloch stellen. Na, sobald wir von seiner Tyrannei frei sind, dann wirst du sehen, dass das Ganze doch wohl ein würdiger Krieg wäre. Und ja, Tialk immer noch mit seinem mit seinem totalen Krieg theoretisch, ne? Ja, Moloch zu besiegen bringt ja überhaupt nichts, ne? Also dann kommt direkt ein anderer Go-Ult um die Ecke und Ishtar dreht sich dann auch um und schreit ihn an. Ja, ich werde hier nicht weiter zusehen, wie meine Schwestern weiter von Moloch geschlachtet werden. Und du als sogenannter Anführer der Jaffa-Rebellion, du kannst so viel schemen, wie du willst. Und ja, aber ihr tut überhaupt nichts. Ja, dann kommt von Tiag auch irgendwie was Unfaires, weil er sagt so wegen, ne, du hast hier kein Interesse, irgendwie Seite an Seite zu kämpfen. Du willst nur kontrollieren und dominieren. Das ist ja auch irgendwie Quatsch. Ne? Und sie sagt dann auch, ne, so haben das meine Vorfahren, meine Schwestern für Generationen ja auch schon getan. Und ich denke, hä, hey, was haben die denn dominiert? Also, hä? Das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Das sind ja alles Flüchtlinge, theoretisch. Also das ist irgendwie ein bisschen schwachsinnig, die Unterhaltung. Und ja, dann werdet ihr einfach weiter sterben, weil ihr so kurzsichtig seid. Und nee, Ishtar hat irgendwie immer noch so wenig. Ich werde nicht aufhören, bis Moloch tot ist. Und Tiag antwortet dir genauso ärgerlich. Ich werde nicht aufhören, daran zu arbeiten, bis alle Gua'uld tot sind. Und ja, dann dreht Tiag sich um und verlässt den Raum. Hätte noch gefehlt, dass er so richtig die Tür in die Angeln
das
schmeißt.
Das hat gefehlt,
ne?
Ja.
Ja. Und ja, wir sind wieder in einem geliebten, unserer geliebten Korridore. O'Neill und Carter laufen da durch. Es kommt ihnen ein Female Jaffa entgegen. Und ja, fragt sie dann irgendwie so von wegen. Also, er fragt dann Carter, was wollen Sie? Eine Ziege, Sir. Naja, nee, kein Ziegenbock. Und ja, nee, kriegen Lamm, das ist viel zarter. Nee, die wollen hier irgendwie eine Opferung vornehmen. Und O'Neill, nein, nicht, not under my watch. Und Carter ist davon beruhigt. Und sie können eine Piñata haben, sagt dann O'Neill. Ja, das ist viel lustiger. Ja, Carter, ja, sie wird es ihnen vorschlagen. Das ist aber auch wirklich, wirklich lustig. Ja, dann wird ein Pferd an, dann kommt ein Pferd an ihnen vorbei. Interessanterweise, also ich habe eine Sekunde dich hingeguckt, man sieht das Pferd dann nur noch irgendwie von hinten. Ich hätte jetzt, hast du die Szene noch im Kopf? Also ich hätte gedacht, das Pferd würde da alleine durchlaufen, ohne dass es jemand führt.
Ich glaube, also es wird, ich weiß gar nicht, ich glaube, Jack schiebt dann das Pferd noch ein Stück zur Seite oder so kurz. Aber ja, hätte ich jetzt auch gesagt, aber bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ja. Ja, O'Neill, nach dieser Begegnung, fragt dann Carter, hier, bist du endlich soweit, hast du mal einen Planeten für die? Ja, ne, wir haben gestern einen untersucht, sagt sie. Ne, Ishtar gefiel ja wohl ganz gut, ne, frisches Wasser, stable climate. Ja, O'Neill hatte ja Carter an Seite gezogen wegen dem Pferd, fasst sie aber immer noch an und das bemerkt er dann auch und lässt sie da mal los. Das sind wieder so Vibes, die wir hier so haben, obwohl Carter ja demnächst verheiratet wird oder auch nicht. Und hier will dann aber auch direkt wissen, hier, wann wird denn hier umgezogen? Und ja, die Antwort ist dann, ne, in einer Woche oder so, wäre man wohl so weit, dass man ein Camp hätte. Wobei das auch irgendwie Quark ist. Also die Aussage ist ja Quatsch. Ne, also, dass die eine Woche brauchen, um ein Camp aufzusetzen, ist ja okay, ne? Aber dafür müssen ja Leute vor Ort sein. Also warum zieht man nicht um jetzt? Baut ein Camp auf. Also, dass das eine Woche dauert, ist einem klar. Ja. Aber wenn die erst in der Woche gehen, müssen sie dann eine Woche ihr Camp aufbauen. Also, das macht keinen Sinn, eigentlich nochmal hier zu bleiben. Ja, und hier ist auch irgendwie eine Woche. Und ja, ne, die Hochzeit wird noch immer passieren. Auch interessant, dass Carter hier den Wert direkt auf die Hochzeit legt, weil O'Neill ist mehr so interessiert daran, dass die Leutchen hier und die Pferde vor allen Dingen und die Tiere hier relativ schnell wieder raus verschwinden, also mit der Hochzeit, ob die jetzt hier stattfindet oder dann auf diesem Planeten, vermute ich, ist das O'Neill völlig wurscht, ne, also. Ja, Themenwechsel, ne, wo ist ein Tieralk und er hat sich eingeschlossen und ja, wir schließen jetzt aber den Gate Room auf. Bratak macht da irgendwie so ein, ja, wie nennt man das? Nee, das gibt's auch in Amerika. Hier dieses, die Probe, nee, das Probeessen oder irgendwie sowas.
Generalprobe für,
ja, so. Ja, ja, genau, Generalprobe, ja, irgendwie. Ja, genau. Und Ryak und Karen stehen da irgendwie und, ja, also von wegen, und Bratak dann, ja, den typischen Schmonz von sich geben. Let this fire bear witness to the ceremony und hast du nicht gesehen. Und dann der Horn will sound und dann gibt's irgendwie jemanden, der dann zwei Töne auf einem Horn tutet. Ja, Bratak dann zu Ryak hier, so von wegen den Circle of Fidelity bitte auf Karens Kopf setzen und das wird dann auch gemacht. Und ja, du, Karen, hier bitte dann einmal den Totem of Bravery um Ryaks Nacken legen. Und sie legt dann die Kette um Ryaks Nacken. Und ja, die Braut wird jetzt vor ihrem Husband knien, ne, um Respekt auszudrücken. Und Karen, ich will nicht so eine Sache machen und hast du nicht gesehen. Und das ist auch so, also das ist auch so dieses Amazonenhafte ist an der Stelle völlig übertrieben, weil, ne, also ja, die Frauen werden getötet, aber das ist doch Moloch schuld. Das ist doch nicht andere Jafar schuld oder hast du nicht gesehen? Hier kommt das nochmal, also das macht sich. Und Ryak auch total entsetzt auf jeden Fall. Nee, ich werde nicht vor irgendwem knien, nicht mal vor meinem Ehemann. Und Bratak, ja, das ist für tausende von, ja, aber nee. Dann sollte er auch vor mir knien oder bin ich zu schwach, um hier irgendwie so eine Respektsbezeugung auch zu kennen? Und Ryak, ach hier, du entehrst meinen Namen. Und Bratak, hier, wir sollten vielleicht eine Pause. Und ja, wenn du mich hier wie eine fragile Handmaiden, also hier so eine, wie heißt das, Zofe behandelst, ne, deswegen, dann habe ich wohl schlecht gewählt, als ich dich zu meinem Ehemann erwählt habe. Und, ja, das geht so ein bisschen hin und her. Ja, ne, Ryak antwortet nämlich auch, ja, vielleicht hat er auch schlechte gewählt. Und ja, sie reißt sich jetzt das Höcklet vom Kopf. Die anderen Damen, die anwesend sind, hinterher. Tiak hat das Ganze irgendwie von oben beobachtet aus dem Kontrollraum und grinst sich einen, wobei das schon scheiße ist, seinem Sohn das nicht zu gönnen, dass er heiratet. Also wenn er doch verliebt ist, ja, also dass Tiak da grinsend steht, das ist...
Nur weil die da immer mal Probleme haben, aber es ist ja nicht so, dass die sich gegenseitig hassen. Das ist schon wirklich so schadenfroh, ja.
Ja. Ryak nimmt jetzt auch die Halskette ab, gibt sie Bratak wieder und ja, es gibt wohl irgendwie Wein, sowas wie bei uns den Messwein und Bratak muss erstmal einen Schluck nehmen aus der Buddel und ja, murmelt dann irgendwie vor sich her. Ja, jetzt verstehe ich, warum man solche Events irgendwie vorher einmal üben muss. Und ja, dann beginnt sich das Gate zu aktivieren. Wir sehen ein paar Lichtlein, die angehen. Im Kontrollraum kommt dann die typische Meldung Unscheduled Off-World Activation. Als das Gate dann auf ist, gibt es eine Nachricht. Und ja, hier, ne, so von wegen meldet das dann auch Tiak. Tiak aktiviert den Screen und dann kommen Ishtar und Bratak dann dazu und ja, Tiak wendet sich dann auch, Ishtar hier, das ist für dich und sie liest dann was und ja, einer meiner Kontakte unter Molochs Jaffa, er will irgendwie ein Treffen organisieren. Ja, warum denn das? So von wegen, ja, unsere Kräfte innerhalb von Molochs Jaffa sind größer geworden. Und es gibt aber immer noch genug, die loyal zu ihm sind und wir riskieren hier enttarnt zu werden. Wir müssen auf jeden Fall jetzt irgendwie die Koordinaten unserer neuen Heimatwelt zu denen schicken, die hier daran teilnehmen wollen müssen. Wobei ich mir persönlich denke, also sie hat jetzt nicht irgendwie erzählt, worum es in diesem Summit geht. Ne? Also auf dem Weg und das Risiko enttarnt zu werden ist doch höher, wenn du eine Nachricht schickst an Leute. Also das ist irgendwie, also wir wissen weder, worum es bei diesem Summit geht, noch warum man da jetzt Hinz und Kunst zu einladen muss, was einfach auffällt, wenn plötzlich so von wegen Moloch durch seine Reihe geht. Oh, wo sind denn alle? Ach, die haben irgendein Meeting, ja.
Weißt du? Wo ist denn der Martin? Wo ist denn der Philipp? Was ist denn hier los?
Ja, Tiak bietet sich auf jeden Fall an, sie zu diesem Summit zu begleiten. Aber ich da so, hey, du hast dich da nicht einzumischen. Ja, aber ich könnte vielleicht ein bisschen Rat einbringen. Du wirst das tun, was ich dir sage. Und Tiak guckt ein bisschen entnervt zu Bratak rüber, nickt dann aber zu Ishtar. Und in Ishtars Quartier geht es dann auch weiter.
Dort bereitet sie sich eben auf die Abreise vor zu diesem ominösen Treffen. Und Karyn ist da auch, fragt, ob sie denn da mitkommen kann. Und Ishtar verneint das. Nee, hier, du hast doch hier die Vereidigung, da musst du dich doch drauf vorbereiten. Und sie blockt aber ab. Nee, hier, es wird keine Zeremonie geben. Und ich da seufzt, ne? Karin, du musst da noch viel lernen, ne? Und nicht zulassen, dass deine Gefühle dich da in solche Extreme treiben. Karin meint aber, dass sie da den Ryak nicht heiraten kann, nach dem Motto. Und er ist nämlich genauso stur wie sein Vater. Ich da bleibt sich dann noch.
Interessant an der Stelle, so von wegen, eigentlich ging es überhaupt nicht um Ryak. Er ist genauso stur wie sein Vater. Was hatte das mit stur von Ryak zu tun? Bratak hat gesagt, knie vor ihm nieder. Darauf besteht die Tradition. Also Bratak ist hier eigentlich der Schuldige. Ne, es ist, also sie projiziert das irgendwie anderweitig.
Ishtar packt sie jetzt am Kinn und meint hier, ne, solange du nicht eben so viele Schlachten geschlagen hast, dass sie da nicht so respektlos über Tiak von Shulak sprechen sollte. Ohne ihn hätten wir kein Tritonin. Ja, sie hält dann einen Tritonin-Injektor hoch und wir Ja, während immer noch hier Sklaven der Ghouls. Sie lässt dann Karin los und spritzt sich den Stoff sozusagen und Karin. Aber wir können sie eine Zuneigung annehmen, wenn sie wissen, dass sie da eben Krieg gegen Moloch und die Tradition da, die weiblichen unterdrücken, Schafar unterdrücken, nicht unterstützt. Wie, also ist da kritisch und ich da mal, ja, wir sind halt eben auch oft unterschiedlicher Meinung, ne? Aber tief im Innern hungern wir doch beide nach Freiheit. Und Karin, ja, glaubt er, ich habe Riak nicht verdient? Und ich da meint, ja, er könnte tausende Welten durchsuchen und niemals jemanden wie dich finden. Teal'c hat im Krieg gegen die Geult viel Opfer, also viel geopfert und möchte eben nicht, dass Riak praktisch diesen Schmerz des Verlustes auch erfährt. Also will ihn da ein bisschen so von allen Bösen fernhalten nach dem Motto. So ist das ich, das Interpretation auf jeden Fall. Taryn fragt, was ist denn mit Riak? Ne? Er respektiert mich als Kriegerin nicht so, wie Teal'c dich respektiert. Und ich da stellt aber auch fest, ja, das hat trotzdem, ne, es hat hier viel Überzeugungsarbeit gekostet, glaub mir. Ja, und du musst bedenken, dass Riak zwar seinen Respekt begehrt, aber auch er für ihn dann brennt. Wir brennen weiter im Sportraum, wo nun Riak trainiert mit so einem Stock oder Besenstiel, was auch immer. Etwa so, ja, Stab halt da und er wirbelt da wütend herum. Pratak kommt da in den Raum hinter ihm und als Riak sich umdreht, schnappt Pratak sich den Stock und er kritisiert den Riak erstmal, ne, hier, du hast hier viel zu niedrige Paraden, halt deinen Stab höher und geh in den Blockschlag. Riak möchte aber in Ruhe gelassen werden und Pratak lässt den Stock los, naja, wie du willst, er dreht sich um, will abdampfen und Riak wirft aber in den Raum fragend, ob er nicht ein pflichtbewusster Sohn war, habe ich hier meinem Namen nicht Ehre gemacht und Pratak dreht sich wieder um, ja, das hast du doch tatsächlich und warum segnet mein Vater dann meine Verbindung mit Karin nicht und dann wird es also doch hier die Zeremonie geben oder so und Kriya, ja, da geht es doch jetzt gar nicht drum.
Genau, das haben wir nämlich auch gerade bei Ishtar und ihrem Schützling gesehen. Das macht hier überhaupt gar keinen Sinn. Also wegen, es wird keine Hochzeit geben, was ja nicht an Teal'c liegt, was nicht an Bratak liegt, was nicht an, ne, an den Tradition, also was nicht an Ryak liegt. Und also das macht keinen Sinn. Also wegen, warum will mein Vater meine nicht stattfindende Hochzeit nicht, warum will mein Vater an der nicht stattfindenden Hochzeit nicht teilnehmen? Also das ist völliger Blödsinn. So, es ist irgendwie totaler Schwachsinn.
Naja, er ist ja noch jung, da ist es alles gefühlsmäßig durcheinander. Du hast deine Entscheidung getroffen, ne, und du hast dein Leben dem Kampf für die Freiheit der Jaffa gewidmet. Es ist ein Krieg, den du ohne Frage führen musst. Und Riak stellt fest, dass er das auch weiß. Und deshalb hat mein Vater, meine Mutter und mich verlassen, weil wir ihn schwach gemacht haben. Ratak verneint das und Riak meint dann aber, dass ich ihm schon vor langer Zeit verziehen habe und versteht auch, dass das da notwendig war. Pratak fragt man nach, ne, wirklich? Teal'c blieb so lange erster Primus von Apophis, weil er um dich fürchtete, er beginnen Gräueltaten hat im Namen des Gua'uld, der Gua'uld, weil er wollte, dass du und deine Mutter in Sicherheit sind. Als er sich dann dazu entschied, zu den Teuri zu gehen, war es das Schwerste, was er je gemacht hat. Nicht du hast ihn schwach gemacht, sondern seine eigene Angst und seine Zweifel. Als er erkannte, dass die Gua'uld tatsächlich besiegt werden konnten und dass du eines Tages frei sein könntest, wenn er nur hart genug kämpft, macht ihn das stärker. Ja, und Riak meint, dasselbe gilt für mich und Karin. Sie nährt meinen Wunsch, für die Freiheit zu kämpfen. Wir wissen, was auf uns zukommt und wir haben uns entschieden, es gemeinsam durchzustehen. Pratak legt dann seine Hand auf Riaks Schultern. Ja, dann musst du doch noch viel über dich selbst lernen, meint er, und darüber ein Krieger zu sein. Und keiner von euch beiden weiß wirklich, was uns alle in einem umfassenden Krieg mit den Geult erwartet. Und Riak, ja, ich brauche seinen Segen nicht. Und Pratak schaut Riak ins Gesicht. Nein, das tust du nicht. Er dreht sich dann um zu gehen. Ja, und Riak weiter. Ja, und er hat Karin gekränkt. Sie ist eine furchtlose Kriegerin, die seinen Respekt verdient. Pratak dreht sich dann nochmal. Und auch deinen verlässt dann den Raum. Wir verlassen ihn auch und ja, gehen auf die Haktylwelt.
Das war auch wieder hier eine Projektion, weil ne, beleidigt hat ja eigentlich Ryak dann Karin, ne? Also er hat ja Dinge an den Kopf geworfen und also das ist hier, da wird hier immer irgendwie auf andere Leute, das ist fürchterlich schwachsinnig. Genau, es ist aber nicht Haktyl, wo wir sind, das ist der neue Planet,
Ach so, ja,
wobei
stimmt,
hier
ja.
steht.
Ja, stimmt, neue Haktylwelt steht hier, Heimatwelt, ja.
Genau, sie wollten sich ja auf dem, ne, auf der Haktylwelt bräuchte man den Leuten ja keinen Meetingort nennen. Ja. Hier haben sie ja den neuen Planeten dann. Weißt du, geil. Ne, haben keine 7 Tage brauchen sie, um Camp aufzubauen, aber eine riesen Veranstaltung, da irgendwie so ein Jaffa-Festival aufzuziehen, das geht dann vor der Hochzeit. Wir sehen Rebel Jaffa da rumsitzen, ne? Es gibt ein großes Zelt, Tiag und Ishtar sind da drinnen. Ein Aaron wird gespielt von Jeff Judge. 4 weitere Male taucht er in SG-1 auf. Mehr als Schauspieler hat er nicht gemacht. Ist der jüngere Bruder von Christopher Judge. Also, ne, unser Tiag hat einen kleinen Bruder, so gesehen. Und ja, ne, und Aaron berichtet, hier von wegen, die Rebel Jaffa wären mittlerweile so stark, ne, um gewinnen zu können. Ne, wir könnten jetzt zuschlagen, wir sollten jetzt zuschlagen. Und Korak, ein anderer Jaffa, gespielt von Noah Dalton Danby, einmal Lex the Dark Zone, einmal Andromeda, einmal 4400, einmal Smallville, 3 weitere Male SG-1 in derselben Rolle, 2 mal Eureka Nunes in Riddick, insgesamt 76 Rollen, ja, pflichtet dem bei. Wenn wir weiter warten, dann wird unsere Nummer irgendwann, unsere Anzahl irgendwann so groß, dass Moloch das auf jeden Fall mitkriegt, dann verlieren wir alles und ja, auch Ishtar pflichtet dem bei. Tiag mischt sich dann aber rein, er sollte ja eigentlich die Schnauze halten, aber das kann er wohl nicht. Und sagt dann, Jaffa, hear me, ne, so von wegen hier, eure Herzen brennen für den Kampf, ne, aber ich muss euch um Geduld bitten, ne, ihr habt euch gut darauf vorbereitet, Moloch auszuschalten, aber wir brauchen halt alle Jaffa, dass sich alle Jaffa von ihrem Joch abschütteln, sodass wir alle Gur-Ult besiegen können und erst dann werden all unsere Brüder und Schwestern wirklich frei sein. Und Ishtar wendet sich hin, das ist jetzt das, was du uns sagen wolltest? Also das ist das Council, was du geben wolltest? Ja, aber bevor das jetzt irgendwie in Streit ausbrechen kann, man hört draußen irgendwie Geschrei und hast du nicht gesehen. Und ja, was ist denn da los? Und Tiag sagt dann auch hier direkt, hier runter, runter. Und dann schmeißen sich alle zu Boden und draußen sehen wir dann eine Anzahl von Jaffa, die vermutlich zum Moloch gehören, die dann alles niederballern, was da um das Zelt herum ist und auch das Zelt. Na, fast alle werden getroffen. Tiag, Ishtar und Aaron entkommen dann aber daraus und sind dann, verstecken sich auf irgendeiner Anhöhe, also hinter einer Anhöhe und kommen dann auch in die Nähe des Gates und sehen dann einige Jaffa, die das dann auch bewachen. Laut IMDb ist das ein Fehler, weil als Ishtar und Tiag aus dem Zelt rauskommen, ist der Himmel wohl bewölkt. Und als sie am Gate ankommen, ist es wohl der Himmel wieder klar. Wir wissen aber nicht, wie weit das von diesem Zelt bis zum Gate ist.
Ja,
Wetter kann sich auch in einer halben Stunde ändern. Ne? Also das muss jetzt nicht unbedingt ein Fehler sein. Ne, das ist zwar so geschnitten, als kommen die aus dem Zelt, kriechen über die Höhe und sind direkt am Gate. Aber das ist ja nur zusammengeschnitten, also das ist ja nicht unbedingt so. Tiag ist mal wieder Mr. Obvious, ne? Das Gate ist gut bewacht. Ja, ne, dann sollten wir zurück zum Meeting Tent, sagt Ishtar, ne, wenn da irgendjemand überlebt hat. Dann werden sie wohl gefoltert. Hier hatte ich mich so ein bisschen gewundert, wie sie denn auf die Idee kam, weil das Zelt haben sie doch gerade niedergeballert. Ne? Also, warum sollten sie dann irgendwie, ne, das Zelt wieder aufbauen, um da Leute drin zu... Also das wird getan, das sehen wir gleich auch, macht aber überhaupt keinen Sinn. Ist auch verwunderlich, also warum sollten Molochs Truppen da irgendwie, also Moloch wird irgendwo in seinem Thronsaal sitzen, da werden dann die Leute hingeschleppt und dort gequält, also eigentlich so wie es da abläuft, macht das wenig Sinn. Gerade wenn die Anzahl so hoch ist, würde sich Moloch auch nicht in Gefahr begeben eigentlich. Hm. Ja, Tiaike bittet dann aber darum, dass sie doch halten soll und ja, wofür? Und dann geht das Gate auf, die Jaffa vor dem Gate, also die Moloch-Truppen, ne, ziehen ihre Stabwaffen. Ja, aber es kommt niemand durch, aber Tiags Radio reagiert und ja, Uniels Stimme, Tiag. Ja, ne, du weißt doch hier, wie das immer ist, ne, dass das Kacke ist, wenn du dich nicht meldest und Tiag berichtet dann, was passiert ist. Ne, das ist ja das, was ich hier vorhin sagte, ne, die Adresse des Planeten ist wohl in die falschen Hände gelangt, wo ich mir denke, ja klar. Also, wenn du die an alle weitergibst, ist das klar, dass irgendjemand plaudert, irgendjemand was mitbekommt. Also das macht keinerlei Sinn. Ja, er berichtet, dass Ishtar und mit dem Aaron da irgendwie noch zugange ist und wir sind vom Gate abgeschnitten. Das SG Center will dann wissen, wie schlimm denn die Situation ist und ja, sehr. Habt ihr irgendwie Backup und oder braucht ihr Backup, fragt dann O'Neill. Und Tiag, nee, nicht wirklich. Ne, das bringt im Moment nichts. Wir wissen nicht, wie groß ihre Truppen sind oder ob da irgendwelche Schiffe im Orbit sind. Und lass mich hier erstmal irgendwie Informationen sammeln. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. O'Neill bestätigt das und sagt, in einer Stunde wird er sich nochmal melden. Sein Satz endet irgendwie mit and T und ja, Tiag, ich weiß, hier, ich soll den Kopf unten halten. O'Neill ist gebongt und ja, O'Neill legt dann auf und in der Nähe des Stargate geht's dann weiter. Ne? Die gucken da immer noch runter zum Gate. Wir sehen aber jetzt, wie sie sich abwenden und in die Wälder gehen. Ishtar wird von Tiag am Arm genommen und er sagt ihr, ja, irgendjemand hat dich verraten. Ne, aber eine andere Erklärung gibt es hierfür nichts. Und ja, ich stand total panisch. Irgendwie geht gar nicht darauf ein. Oh, ich habe mein Tritonin nicht dabei. Ne, das habe ich im Zelt gelassen. Und Tiag dann, ach, ich habe genug für uns beide. Und greift dann sich dann in die Westentasche. Ist aber der Zylinder, der da drin war, kapotti. Ne, ist wohl kaputt gegangen, als Tiag auf den Boden gefallen ist oder sich auf den Boden geworfen hat. Ja, Aaron sieht eine Suchpatrouille ankommen und sagt dann, hier, los, los, wir müssen hier mal weg. Auch interessant hier, so von wegen, ich weiß nicht, wie oft müssen sie sich damit spritzen? Na, also, dass ich da total panisch ist. Oh Gott, ich habe mein Tritonin nicht, ich werde in einer halben Stunde tot umfallen oder sowas. Na, also, sie ist ja wirklich panisch. Weiß nicht. Also,
Ja,
vor allen Dingen sorgt
weiß auch
das
nicht
Tritonin,
genau.
da komme ich ja gleich nochmal drauf, sorgt das Tritonin ja nur dafür drauf, dass deine Abwehrkräfte hoch sind. Also es macht überhaupt nichts, wenn du mal keines nimmst. Na, also klar, wenn du dir dann Schnupfen anfängst, dann bist du halt erstmal gearscht, aber vermutlich wäre das dann auch egal. Na, also beginnender Schnupfen ohne Abwehrkräfte, so ein Körper stellt sich ja auch auf eine Infektion ein, also auch jemand mit Immunsystem. Das heißt, erst kommt die Infektion, dann legt der Körper los, nachdem er sie entdeckt hat, produziert Antikörper und bekämpft die Infektion. Also das heißt, selbst wenn du dir einen Schnupfen als Jaffa ohne Tritonin einfängst, kriegst du dein Tritonin, funktioniert das Immunsystem wieder und bekämpft die Infektion. Also das ist jetzt kein Todesurteil. Also sie tut das pa mehr panisch, als da wirklich irgendwie nötig wäre. Hier wechseln zurück in den heimischen Briefingraum. Ja, hier haufenweise, wir kennen ja die Jaffa, sitzen da und alles quakt und blökt irgendwie durcheinander. Na, ja, nur Jaffa, Female Jaffa, Ryak und Bratak und O'Neill kommen dann dazu und ja, ihm hört aber irgendwie keiner zu. Bratak prescht dann einmal da durch, stellt sich in die Mitte und brüllt dann, oh, hier, Ruhe! Jo, an Daniel gewandt dann, hier, Daniel, was ist denn hier? Dann fangen so wieder alle an zu schnattern, keiner versteht irgendwas und Bratak ruft dann wieder, Ruhe! Und O'Neill dann, ich sagte, Daniel. Ja, hier, die sind alle ein bisschen aufgebracht. Ein Kal-El, ich hatte es mir jetzt nicht aufgeschrieben, muss also schon mal aufgedacht. Wobei auch Kal-El, das ist auch geil. Das ist Superman. Das wird ein bisschen anders. Ich glaube, das Apostroph ist einen weiter vorne. Ne, wir werden Ishtar nicht verlassen. Also wir werden hier Ishtar nicht im Stich lassen. Wir müssen sofort eine Rescue Mission losschicken. Und sagt Bratak, Tiag hat berichtet, dass das Gate sehr gut bewacht ist. Und ja, können wir kein Schiff dahin schicken? Fragt dann Ryak, ja, bräuchte eine Woche, um dahin zu kommen. Bratak dann an alle Anwesenden, insofern, hier, geht mal bitte zurück in eure Quartiere. Und Karen dann, ich kann noch, go. Und jetzt bitte. Also Bratak wird wieder ein bisschen lauter. Euer Wissen und eure Skills werden bestimmt noch gebraucht. Na, ihr müsst euch fertig machen. Geht. Und daraufhin gehen die tatsächlich. Und wir gehen zurück auf den neuen Ishtar-Planeten. Es ist mittlerweile Nacht geworden.
Tiag, Ishtar und der Aaron verstecken sich da in der Nähe von diesem Versammlungszelt, beobachten die Wachen und Aaron stellt fest, das sind wohl nur 6 Stück. Ja, Tiag sagt aber, na, man weiß ja nicht, wie viele hier noch in der Nähe sich verstecken oder auf unsere, ja, Annäherung da warten. Und dann hört man auch einen rebellischen Jaffar wohl schreien, weil er anscheinend gefoltert wird und Ishtar meint, ja, hier müssen wir jetzt was machen, ne? Das Schreien geht weiter und sie kann das nicht ertragen. Hier, Tauri haben doch Truppen und Waffen und Tiag ist aber dagegen. Ne? Wir wissen noch nicht, wie groß Malloks Streitkräfte sein werden, denen wir da, ja, gegenübertreten. Es könnten weit mehr Menschenleben dann verloren gehen als nur unsere. Und ja, was sollen wir denn jetzt machen, meint Ishtar. Und ja, Tiag im Moment gar nichts. Er geht dann weg. Ishtar und Aaron folgen ihm. Er widerwillig. Ja, wir sind im Wald da unterwegs. Ja, Ishtar stemmt sich da kurz gegen den Baum und dann spürt sie wohl die Auswirkungen des Tritoninmangels. Und Aaron sagt auch, man kann sich jetzt hier nicht ewig vor diesen Patrouillen verstecken. Tiag sagt, man müsste sich jetzt hier mal ausruhen. Ishtar setzt sich müde hin. Ja, Aaron ist aber Hier will da weiter rumlaufen. Ne? Sie werden nicht Ruhe lassen, bis sie uns da haben und so. Wenn ihr Plan ist, zu warten, bis sie aufgeben und gehen. Ne? Und hier, ja, ich muss so viele Infos wie möglich über die Kräfte sammeln, die gegen uns da kämpfen. Aaron, ja, wir sind halt zahlenmäßig deutlich unterlegen. Was willst du da jetzt noch groß wissen? Ne? Also, und ich da meint, ja, hier, Aaron, ich muss mal mit Tjerk alleine sprechen. Und was, vertraust du mir nicht? Und doch, du, ich meinte ich da, aber das ist eine Privatsache. Der Aaron dampft widerwillig ab. Und Tjerk meinte dann, ja, er könnte genauso gut der Informant sein, bei jeder Gelegenheit irgendwie Infos über die Rebellion zu, um sie zu sammeln. Und ich da bejaht das, das könnte schon sein, aber in einem Punkt habe er wohl recht, ne, wir können jetzt hier nicht warten, bis wir irgendwas unternehmen, ne, ich werde hier schon schwach. Und Tjerk sagt, ja, du brauchst Ruhe. Und ich da, ja, du aber auch. Tjerk nickt zustimmend und stellt fest, dass er die erste Wache doch übernehmen könne. Ich da meint, ja, hier Tjerk, ich habe allen Jaffa versprochen, dass sie unter Moloks Herrschaft von seiner Tyrannei, dass sie da befreit werden. Tjerk legt seine Hand auf ihre Wange. Ja, das ist kein falsches Versprechen. Eines Tages werden wir alle frei sein. Ich da entfernt die Hand wieder. Ne? Eines Tages ist nicht früh genug. Ne? Also die Welt ist nicht genug. Sie starren einen Moment lang sich an und Tjerk geht dann weg. Ja, es ist mittlerweile dann wieder Tag. Tjerk sitzt mit den Brücken an einem Baum halt angelehnt, ruht sich da aus und Aaron rennt dahin und weckt ihn. Meint, wo ist denn jetzt ich da? Und hä? Was? Sie war an der Reihe, auf sich zu nehmen? Ist wahrscheinlich komisch übersetzt. Sich auszuruhen wahrscheinlich, ja, er verstummt dann.
Nee, also, andersrum. Hm? It was her turn to take, war, ich weiß nicht, was er mit, watch, glaube ich.
Ach so, ne?
Zu wachen. Also er fängt an, ach es so. War ihre, ne, es ach war so, ihre Schicht. Wache.
Ah, okay. Ja, er verstummt dann, als er klar wird, dass das, was ihm überhaupt gefragt wurde, also war noch nicht ganz wach. Ja, beide rennen dann los und später in der Nähe von diesem Zelt sind dann Tjerk und Aaron und ja, werfen sich da zu Boden und um da nicht entdeckt zu werden und schauen da und sehen, wie ich da von zwei Jaffa da gefangen ins Zelt gezerrt wird. Tjerk holt da sein Fernglas hervor und schaut sich das nochmal an, während ich da zurück Richtung Wald blickt über die Schulter. Genau, und ja, ich da wird da hereingebracht, zu Boden geworfen und sie steht auf. Vor ihr steht da ein Mann mit dem Rücken zu ihr und er dreht sich dann lächelnd zu ihr um und seine Augen blitzen auf. Es ist nämlich der Moloch und ich da sieht dann ängstlich aus.
Moloch wird gespielt von Royston 1, einmal Farscape, einmal Smallville, hat er aber auch insgesamt nur 9 Rollen, also komplett unbekannt.
Genau, außerhalb des Zeltes ja, legt er praktisch das wieder beiseite des Fernglas, Tjerk, und meint, Moloch ist hier und ja, es wird vorsichtig weggeschlichen und Aaron stellt fest, man muss jetzt handeln, Tjerk ist dem nicht abgeneigt, das ist ihm wohl klar. Auch wenn ich da nicht gerettet werden kann, müssen wir die Gelegenheit nutzen, Moloch zu töten, meint Aaron und Tjerk sagt, aber das ist nicht mein Ziel. Aber es ist eins, meins, sagt Aaron, und das aller Jaffa, die sich eben dieser Rebellion angeschlossen haben. Tjerk sagt aber, ja, ohne Verstärkung werden wir hier von Molochs Streitkräften überrannt. Und Aaron ist da aber, ja, hier, ich bin bereit, für mein Ziel zu sterben. Also typisches Jaffa-Klischee, würde ich jetzt mal sagen. Und Tjerk, ja, dann wirst du halt umsonst sterben, ne? Wenn es dir nicht gelingt, zuerst Moloch eben auch zu töten. Und Aaron, ja, du bist schwach hier, dein Geist ist getrübt von Gefühlen für ich da. Er geht vor Tjerk her, da deine Set sieht und dann den Aaron, ja, betäubt damit. Ja, und dir kann man nicht trauen, sagt Tjerk noch. Er nimmt dann auch Aarons Stabwaffe weg und macht sich auf den Weg, was auch immer, zu tun.
Interessant, dass Aaron hier Tjerk sagt, ne, so von wegen deine Gefühle für Ishtar ne, sind hier irgendwie, klauen dein Judgment, macht ja eigentlich gar keinen Sinn, dann wäre er schon sofort losgelaufen, ne? Das tut er ja gar nicht.
Ne, ja, also, da wäre er impulsiver, sag ich mal, beteiligt.
Ja, das ist genau, ja.
Naja, aber gut, der Aaron kennt ihn vielleicht nicht so gut. Dann gibt es noch eine Miniszene jetzt im ja, Gate Room des SGC, wo der Pratak zurückkehrt und Daniel wartet da schon an der Rampe. Daniel meint auch, ja, hier, Ishtar wurde gefangen genommen und anscheinend ist Moloch schon persönlich da vor Ort. Wir werden hier einen Raketenangriff auf die Jaffa am Gate koordinieren, um Tjerks Rettungsversuch also davon abzulenken. Hinter ihm rollen dann Techniker so die UAV in den Raum rein und Pratak meint, Moloch wird sie sicherlich töten, bevor er sich ergibt. Also sich töten. Und Daniel, nun, Tjerk macht sich in der Zwischenzeit mehr Sorgen darüber, was er ihr antun könnte. Und dann geht's wieder rüber auf diese Planeten und dieses Versammlungszelt.
Moloch quält Ishtar immer noch mit seiner Ribbon-Device und na, sie geht zu Boden und macht da das Ding aus. Und ja, hier, du könntest immer noch deine Sünden beichten und repenten. Ich weiß gar nicht, wie sagst du da? Für deine Sünden, wie auch immer, ne?
Bezahlen so wegen,
ja,
so.
Nee, ja, irgendwie wieder gut machen, ne? Ach so. So, und na, könntest hier um Vergebung betteln und Ja, sie geht dann wieder, sie liegt da unten mehr und geht dann auf ihre Knie, aber ne, schaut ihn einfach nur böse an. Ne, hier, erzähl mir von den anderen Sündern, die mich verraten. Ja, ne, wie viele werden hier, ne, wie viele tragen hier die Children of the Gods nicht mehr in sehen? Wobei das ja auch Quark ist, also von wegen, also renounce, ne, er sagt, er would renounce the privilege of carrying the children of their God, like you, ne, so von wegen. Erzähl's mir, und deine Seele kann noch gerettet werden. Ein paar beistehende Jaffa ziehen sie dann wieder hoch. Sie sagt aber nichts. Und ja, ne, also, bitte, du kannst doch nicht hier Ishtar der Haktyl sein, ne? So von wegen hier ein Leader der Depraved, ne? Ich sehe hier in dir nichts als Schwäche. Ja, ne, das ist das Ergebnis davon, wenn man die Stärke des Gur-Uls in einem halt weggibt. Ja, ne, so von wegen, du hast jetzt eigentlich nur noch das zu tun. Hier unter der Hand deines Gottes sterben. Und dann macht er die Ribbon Device wieder an und quält sie weiter. Wir gehen jetzt ja, in den Briefingraum, da wird niemand gequält. Es ist nicht so ein typisches Meeting, wo Jack mit Zahlen gequält wird. Carter und Daniel reden mit O'Neill und Bratak. Und ja, hier sagt Carter, wir werden hier das Tritonin für Tialk mit dem UAV rausschicken. Und ja, Bratak, er braucht all seine Kraft, damit er Ishtar aus den Klauen von Moloch retten kann. Und hier haben wir wieder das Falsche. Tritonin ist nicht so wie ein Gur-Uld-Symbiont, der einen gegebenenfalls ja auch stärker macht. Tritonin ist, wie mehrfach schon, also wie es eigentlich erklärt worden ist, nur dafür da, das Immunsystem wieder in Gang zu bringen. Also, ich
Ja,
weiß
es
nicht, was
ist
das jetzt mit Tialks.
überdramatisiert, sag ich mal.
Ja, nee, es geht mir auch um die Stärke. Er braucht all seine Stärke und deshalb braucht er jetzt unbedingt, ne, das Tritonin. Das ist ja Quatsch. Ja, ne, Carter berichtet dann, HSÖW wird das Ding abschmeißen, dann im Kreis fliegen und dann wird es irgendwie die Targets am Gate markieren. Ja, Bratak hat irgendwie jetzt auf dem Weg auch irgendwie für diese rebellischen Jaffa auf Moloch's World irgendwie, ist irgendwie begeistert davon. So von wegen sind wirklich eine Mighty Force, sagt er. Und ja, sie wollen jetzt hier direkt mal zum Krieg gegenüber von Moloch gehen. Ja, und sie werden gewinnen und ich weiß nicht. Ja, Carter tutet dann aber ins selbe Horn, wie Teal'c das gesagt hat. Nur wegen, selbst wenn das passiert, wird dann ein anderer Go'uld übernehmen. Der wird dann daherkommen und die alle auslöschen. Damit ist die Rebellion dann auch gestorben. Bratak weiß das, hat denen auch gesagt, dass sie das bitte sein lassen sollen, aber nee, die werden nicht zugänglich für logische Argumente. Wir wechseln in den Gate-Raum. Scylla arbeitet da im UAV und berichtet dann, hier ist Ready Colonel und Carter oben dann hier, Dial the Gate. Das Gate aktiviert sich und Carter zählt dann runter. 3, 2, 1. Ich hatte hier eine Notiz dran. Carter haut ja auf einen Button. Der ist aber beschriftet. Irgendwie ist mir die Notiz dazu abgegangen. Auf jeden Fall ist das ein Druckerknopf. Irgendwie für so einen großen HP-Drucker eigentlich.
Ah,
Da steht so
okay,
eine
ja.
HP-Bezeichnung drauf. Also es ist
Sehr
eigentlich
gut.
hier Starte-Druckprozess, irgendwie sowas.
Okay.
Von so einem Industriedrucker und das haben sie da irgendwie hergeholt. Anstatt einem Drucker, der losgeht, fliegt das UAV jetzt durch das Gate und ja, kommt da durch. Die Jaffa schauen ihm hinterher. Tiak sieht das auch. Im Kontrollraum geht es weiter. Wir sehen auf dem Bildschirm, was das UAV so überträgt. Und ja, auch Tialks Radiosignal wird empfangen. Mittlerweile haben die Jaffar sich eingeschossen auf das UAV und es stürzt dann auch ab, nachdem ein Flügel abgeschossen wird. Ja, Carter hat das auch im SGC bemerkt. Und dann hat Tialk, ne, so von wegen hier, das UAV ist einen halben Klick von dir südwestlich abgestürzt. Tialk bestätigt, macht sich direkt auf den Weg. Ne, Carter sagt ihm von wegen, hier melden uns in 30 Minuten nochmal. Das ist auch immer geil. Ne? Das Gate deaktiviert sich dann direkt. Also vermutlich nimmt man das auf der Erde, kannst du das, weil dann nimmst du einfach die Energie raus. Ne? Weil ansonsten hätte das ja den typischen, es kommt nichts durch, ich gehe nach einer Weile zu Effekt. Ja, wie auch immer, Tialk nähert sich dem UAV und im Kontrollraum erkundigt sich Bratak, ob man nicht endlich die Raketen hier durchschicken könnte. Ne, Carter sagt, nee, ohne Laser funktioniert das nicht, ne, würden dann da irgendwie rumfliegen, dann wird das Benzin ausgehen und dann würden sie abstürzen. Ja, vermutlich nicht mal das. Also wo fliegen sie denn lang, wenn sie das Ding jetzt nicht finden oder ja, wobei sie suchen ja nach dem Ding vermutlich. Ja, T-Hawk hat mittlerweile das UAV erreicht, ne? Das brennt so ein bisschen. Und dann er findet aber eine Klappe mit dem Tritonin drin und ja, ne, dadurch, dass alles brennt, verbrennt er sich zwar die Pfoten, aber holt das Tritonin da raus und will sich auch spritzen, aber dann kommen Molochs und Jaffar daran und ne, schreien ihn an. Teal'c versteckt dann das Tritonin wieder in seiner Westentasche. Wir haben ja vorhin gesehen, dass es da bestens aufgehoben ist. Und ja, Teal'c erhebt sich dann auch und ja, ihr wisst doch, wer ich bin, Brüder, ihr müsst euer Leben nicht für einen falschen Gott opfern. Und ja, einer der Jaffa haut Teal'c dann mit der Stabwaffe in den Magen und beschimpft ihn dann noch ein bisschen als Scholwa. Und ja, oben auf einer Anhöhe sehen wir dann plötzlich aber Aaron, der da ankommt und sich einen Jaffa krallt, den irgendwie mit der eigenen Stabwaffe würgt und dabei dann irgendwie die Stabwaffe auch dreht und beginnt zu feuern. Und ja, Tia greift sich dann den Typen vor ihm, nimmt die Stabwaffe und ballert dann mit da rein. Und ja, nachdem alle von denen tot sind, spritzt sich dann Tia auch mit dem Tritonin. Auch interessant an dieser Szene, man sieht hier öfter mal, wie ein Jaffa getroffen wird von so einer Stabwaffe und wie er da nach hinten fliegt oder so. Das ist vermutlich hier mit so einem Seilzug gemacht oder so, weil die wirklich fliegen, die fallen nicht nur einfach um.
Ja.
Aber man hat sich einfach hier die Explosionsmarken gespart, ne? Also wenn ein Jaffa getroffen worden ist, mitten in die Brust, dann ist seine Rüstung noch heile, das haben wir ja öfters. Ne? Bei
Ja,
so Kugeln fällt das vielleicht nicht unbedingt auf, die würden
ja.
kleine
Ja,
Löcher
genau.
reißen. Na, aber bei so einer Stabwaffe, wir haben ja schon
Die hat schon ordentlich
Stabwaffenverletzungen
Bums, ja.
gesehen. Ne? Also da müsste dann ein Loch in der Rüstung sein oder so. Da spart man sich ja einfach, die fallen einfach um oder fliegen nach hinten und das war's dann so. Ja, Tiak bedankt sich bei Aaron und der sagt dann irgendwie spöttisch, ne, kann ich hier noch irgendwie beweisen, dass ich loyal bin? Und Tiak grinst dann und sagt, indeed. Und in Molochs Zelt geht es dann weiter. Ishtar liegt da halt bewusstlos am Boden. Ah, sie hat irgendwie ihren Pack noch vor sich liegen. Da ist irgendwie das Tritonin rausgekullert. Und Moloch hebt das dann auf. Ne, das willst du? Das Evil Serum? Wie ist denn das? Wird dir das wenigstens die Kraft geben, hier noch ein bisschen länger aufzuhalten? Dann nimm es. Nimm es. Ne? Dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit mit deinem Gott. Und ja, er schmeißt dir das Tritonin zu. In derweil kommen zwei Jaffar rein und ja, hier, wir haben irgendwie die Nachricht von Goranak bekommen. Ein Uprising hat begonnen, ne? So ungefähr 2000 Jaffar wandern auf den Tempel zu und haben ein paar Gliders und ja, ein paar Alcashs und Moloch, ja, das habe ich ja alles schon vorher geahnt und ja, derselbe Jaffa sagt dann auch hier so von wegen, hier, eure Hataks haben sich im Orbit versammelt und ja, die sind bereit, hier sofort diesen Aufstand zu beenden, ihn zu zerschmettern. Moloch schaut so wie ich da hinunter und sagt, ja, hier, ich bin hier fertig, ne, so von wegen, ne, diese Distraction hat mir ein paar Momente, ja, Pleasure gegeben. Und hier, nehmt sie, benutzt sie dafür, um den Scholwa zu fangen und dann bringt ihn zu mir. Die Jaffa bestätigen und Moloch verlässt das Zelt. Ishtar nimmt mittlerweile den Tritonin-Kanister auf. Also Kanister ist eigentlich zu viel. Also hier ist irgendwie das Transcript. Das ist halt eine Vial, also eine kleine Fiole. Und ja, in der Nähe vom Gate geht es weiter. Teal'c und Aaron schauen da auf die Jaffa, die das Gate bewachen. Und Teal'c zeigt Aaron jetzt den Laser. Und hier, wenn das Gate wieder auf ist, ne, dann richte das auf dein Ziel. Ne? So, wenn die Missiles durchkommen, dann werden die dort landen, wo du hinzielst. Und ja, Aaron ist sich noch nicht so ganz sicher. Also scheinbar haben die sich vorher schon besprochen, wie es denn weitergeht, weil er sagt dann, hier bist du wirklich stark genug. Ne? Also, ne, dieses Mal werde ich dir nicht zur Rettung kommen eilen können. Und nee, wird nicht nötig sein. Und ja, mittlerweile kommt Moloch da an mit einer Entourage von Jaffa und befiehlt Open the Chopper Eye, aber es wird angewählt, also wird begonnen anzuwählen. Aber das Gate wird schon von außen angewählt und man nimmt Kampfposition ein und Carter meldet sich übers Radio. Man wäre in Position, berichtet Teal'c und ja, Teal'c, also ne, können wir loslegen und indeed im Kontrollraum drückt. Achso, hier ist der Red Button. Das hat vorhin, ich weiß nicht, ob es derselbe
Getroffen,
war.
ja.
Hier hatte ich mir das aufgeschrieben. Auf dem Red Button steht Printer Master 710F. Das ist ein HP-Ding. Und ja, die Raketen fliegen los. Wir sehen auf dem Planeten Tiak hat sich mittlerweile eine zweite Stabwaffe geschnappt, hat die sich so, hat die gegensätzlich übereinander, also das eins nach rechts und links zeigt. Und dann läuft er jetzt auf das Zelt zu und ballert rechts und links alle Jaffa nieder. Ne, er will halt Ishtar zu Hilfe eilen. Ja, ist irgendwie jetzt nur noch so Miniszenen, ne? Wir sehen die Raketen, wie sie durchs Gate kommen. Tiak, der ins Zelt geht, da ist aber ein Jaffa, der Ishtar eine Klinge an den Hals hält und ja, sie ist schwach. Wenn du uns jetzt umsättest, ne, nur einmal wird sie wohl sterben. Hier schmeißt deine Waffe weg. Auch interessant hier, ne, da hat jemand vom Skript her geschnarcht. Setting us both, das würde kein Jafar sagen, weil Setting ist ja eigentlich so dieses Umgangssprachliche, was halt die Menschen benutzen. Macht also wenig Sinn. Am Gate geht es dann jetzt auch weiter.
Die Raketen fliegen jetzt einer nach dem anderen aus dem Gate, steigen dann in den Himmel auf und Molok und seine Jaffa gucken da erstmal, was ist denn das? Wir springen wieder in dieses Zelt. Tiak geht da rein und zielt mit seiner Zed und ihm gegenüber steht hier Shara und der Ishtar mit dem Messer da an der Kehle vor sich hält und meint, ja, sie ist so schwach. Sie könnte ja jetzt sterben, wenn du uns beide hier Triss wird sie sterben, lass deine Waffe fallen. Wir springen aber wieder zu dieser zum Skate dort. Die Raketen kreisen da, kreuzen sich, also die Kondensstreifen bilden eine Herzform am Himmel, interessanterweise. Und Molok, ja, schießt da dieses Zeug runter. Und die Jaffa richten die Stabwaffen, Kanone und alles da und beginnen da drauf zu ballern. Am oberen Hang zieht dann Aaron mit diesem Laser, roten Laser da auf Molok, der bemerkt da, oh, da habe ich einen roten Punkt auf meiner Brust, also dieses typische und will den so abwischen nach dem Motto, das funktioniert logischerweise nicht. Und dann merkt er dann oder blickt entsetzt dann nach oben, wo sich dann die Raketen nähern. Das sehen wir dann aber nicht mehr, was dort passiert. Wir sind wieder in diesem Zelt, wo der Typ da ja sofort Waffe fallen lassen und dann hört man eben in der Entfernung nur so eine doppelte Explosion kurz nacheinander. Und Tiak sagt, das ist hier das Geräusch des sterbenden falschen Gottes. Und Götter können nicht getötet werden. Und ich da so, Tiak, kein Wort, meint der Typ. Und ich da, ja, schieß jetzt. Und Tiak feuert seine Zed auf die beiden und fallen dann erstmal um. Tiak rennt nach vorne und schlägt dem Charada da mit der Boden. Und dann holt er die Tritonin-Injektion aus seiner Westentasche. Und ich da sagt, ne, ist nicht nötig, habe ich eben genommen. Und sie fragt, ob es stimmt, dass der Moloch tot ist. Und ja, wenn du Kraft hast, da können wir da selbst mal nachschauen. Sie schnappt erleichtert nach Luft und lehnt sich dann an Tiaks Schulter an. Und ja, einen Moment noch, so nach dem Motto noch Pause kurz. Wir springen ohne Pause ins SGC Gate Room. SGC Personal steht da aufgereiht vor dem Tor. Jack und Sam tragen ihre Ausgehuniform. Daniel trägt einen Anzug und Tiak trägt halt seine Jaffa-Robe und am Fuß der Rampe führt Bratak die vorhin geprobte, schiefgegangene Hochzeitszeremonie nun doch durch mit halt Riak und Karyn. Ich, das Jaffa stehen auch auf beiden Seiten der Rampe. Und Bratak, ne, Karyn, erzähl doch mal Riak von deiner Liebe und Hingabe. Und sie trägt da so einen Haarreif oder Reif. Und Riak, ja, dein Herz ist rein und dein Geist ist stark. Du gibst mir Kraft und Freude und ich werde immer an deiner Seite stehen. Und Pralakia ja jetzt Riak. Karin, er nimmt dann ihre Hände. Du bist so schön wie die Sonne. Meine Liebe zu dir ist wie die Morgenstrahlen im Morgengrauen eines endlosen Tages. Tiak schaut dann mal Richtung ich darüber. Sie erwidert seinen Blick. Und Pratak meint, ja, das Ritual ist jetzt abgeschlossen. Möget ihr wie Krieger lieben und kämpfen, nur nicht gegeneinander. Es gelächtert im Hintergrund und es wird applaudiert. Riak und Karin gehen dann um den kleinen Tisch darum, küssen sich Tiak und ich da, starren sich immer noch an. Später gehen wir einen typischen SGC-Korridor entlang, Tiak und Riak. Und Riak meint, dass eben, ja, die Legende erzählt von einem Ort an der Stelle, wo die Berge auf das Meer treffen, von versteckten Teichen unter majestätischen Wasserfällen. Und Tiak sagt, ja, ist keine Legende. Ich habe es mit deinen eigenen Augen gesehen, du hast den Ort für dein Shimova, sehr gut gewählt. Und Riak meint, ja, Meister Pratak sagte, hier hätten sie meine Mutter gebracht. Hier lächelt, in der Tat. Riak dreht sich dann um und schaut ihn an. Ich kann mir keine bessere Partnerin für dich vorstellen als Karyn. Und ich bin sicher, deine Mutter hätte das ebenso empfunden. Ja, Riak bedankt sich. Da legt seine Hand auf Tiaks Schulter. Tiak erwidert es und umarmt. Es wird sich umarmt und ja, danach meint Tiak, ja, vor deiner Abreise hier, da gibt es noch eine Angelegenheit, die der Diskussion bedarf. Und Riak, ja, Vater, ich kenne die Wege zwischen Mann und Frau. Ja, und Tiak, gut, dann bist du bereit für das Ritual von Ornok.
Das hat so ein bisschen was von Klingonen, weil es geht ja um ein Messer. Vermutlich ist das irgendwie so von wegen, er muss sich dann ihrer erwehren oder irgendwie sowas, weil sie ihn sonst umbringt oder ich habe keine Ahnung. Ja, irgendwelche also, merkwürdigen Liebesrituale.
Ja, es wird nur so angedeutet deshalb. Aber vielleicht auch schmerzhaft könnte es sein. Also es ist nicht so das Beliebteste anscheinend. Genau, und ja, da müsste der irgendwie... Riak, wird doch nicht mehr gemacht hier, der kam, ne? Nach dem Motto. Und Riak sehr ernst. Ja, aber am Vorabend von Shimova, ich rate dir dann, das Messer so scharf wie möglich zu machen. Und Riak starrt da voller Angst. Vielleicht hat Kirin recht, nicht alle alten Traditionen sind es wert, daran festzuhalten. Riak sieht seinen Sohn einen Moment lang... ernst an und dann grinst er aber, also es war wahrscheinlich ja nur so ein Angstmachkrieg, keine Ahnung, in der Tat. Wir gehen wieder den Korridor entlang und ja, was ist denn jetzt mit dir und ich da, Matriarch? Und Tier, was ist mit uns? Naja, nun, eure Beziehung wäre vielleicht einfacher, wenn ihr beide zugeben würdet, dass ihr euch liebt, für uns alle. Das war ein guter Nebensatz. Und Tier, naja, vielleicht eines Tages, wenn ich so weise bin wie du. Ja, sie betreten dann Gate Room und da ist eben Ishtas, Jafar gehen durch das Tor und Karyn und Ishtar stehen da mit Jack am Fuße der Rampe und Ishtar meint zu Jack, wir schulden dir Dank für die Gastfreundschaft und dass du uns hier geholfen hast, eine neue Heimatwelt zu finden, wo auch die Kinder der Hatyl sicher sind. Und O'Neill, ja, denkt daran, ne? Habt ihr alles dabei? Habt ihr alles, ne? Ihr Kinder, Pferde, irgendwas vergessen? Und Ishtar lächelt und ja, Tiak ist auch da, lächelt Tiak an und ne, kann ich mit Tiak mal alleine sprechen? Und O'Neill so, ja, na klar, war doch schön, dich wiederzusehen. Er geht dann weg. Riak hat sich dann nun zu Karyn gesellt und streckt seine Hand nach Tiak aus. Riak meint, ja, wir sehen uns bald, Vater. Tiak geht auf ihn zu, legt seinen Arm um seinen Sohn und seine Schwiegertochter, also doppelte Umarmung. Und Karyn, als Tiak die Umarmung löst, ja, Vater. Und Tiak, ja, macht's gut. Riak und Karyn gehen dann rauf die Rampe und durchs Gate. Und ich dann meinte Tiak, ich wollte Riak und Karyn die Tage von Shimova nicht verderben. Und Tiak will jetzt aber wissen, was hat sie denn rausgefunden? Und ich dann meinte, ja, es ist so, wie du es vorher gesagt hast. Ein anderer Gu'uld hat eben das Moloch'sche Gebiet beansprucht und Tiak, Baal. Ishtar bestätigt das. Tiak streckt ihr die Hand entgegen. Warte nicht zu lange auf deinen Besuch. Sie geht dann auf ihn zu. Wir müssen einen Krieg planen, aber das ist nicht alles. Dann küssen sie sich kurz und dann lässt Ishtar die seine Hand noch ein wenig hält. Doch los, geht die Rampe rauf, wo ihre beiden Begleiterinnen, Leibwächerinnen, wie auch immer da stehen. Es wird sich verbeugt nochmal und abgedampft und er verbeugt sich auch und ja, dann endet die Folge. Zu Trivia, die Methode, die Episode markiert ja diesen Tod von Moloch und das ist wohl der 12. mächtige Gu'uld, der von SG-1 getötet wird. Wobei wir nie erfahren, ob der Moloch so mächtig ist, weil der eigentlich ja nur den einen Planeten hat. Ich weiß, es wird nicht so groß erwähnt, deshalb ist mächtig vielleicht ein großes Wort dafür. Die Rampe hast du erwähnt mit diesen... dass er gepolstert ist wegen den Pferden oder so. Ach so, genau. Und Tiak hat ja hier auch in dieser Folge diese Stabwaffen so zusammen mit so einem Seppgurt Zippis gebunden, damit der nach beiden Seiten zu feuern kann. Genau.
Hat ein bisschen was von Star Wars, ne?
Stimmt, ja. Also
mit den
Doppellichtschwertern.
Ja.
Dieser Begriff, das war mir jetzt nicht bekannt mit dieser, wo Daniel am Beginn der Episode das sagt, hier fünfte Soldaten für die fünfte Kolonne zu rekrutieren, das ist wohl ein Bezeichnung für Rebellen, die eine Organisation von innen heraus untergraben und das entstand wohl im Spanischen Bürgerkrieg. Grüße an alle Geschichtslehrerinnen und Lehrer gehen raus. Und dann ist es noch recht ironisch, wird festgestellt, dass eben gerade Tiak und das SGC dafür plädieren, Moloch nicht zu töten, mit der Begründung, andere könnten da den Platz einnehmen, ne? Da die Tok'ra sie ja eins für Ähnliches auch gescholten haben in Exodus, wie ja Jacob Carter meinte, ja, dass die Angewohnheit von SG-1 ist, einfach jeden Systemlord zu töten und dann wird es da Chaos geben und dann hat es eigentlich dazu geführt, dass Apophis noch mächtiger wurde und das ja, ist ein bisschen das Thema. Und was auch interessant ist, Kommt, finde ich, ein bisschen so, ja, es ist ein bisschen so Abschied, aber doch ein bisschen überraschend und nicht wirklich nachvollziehbar aus meiner Sicht. Das ist die letzte SG1-Episode mit Riak und Ishtar, interessanterweise. Ja, einfach jetzt weg, heirat gut und tschüss. Und Ishtar und Tirk, man
Sie
weiß es
lebten
nicht.
glücklich und zufrieden bis an ihr Lebensende. Fertig.
Bis an ihr Staffelende. Nee. Genau. Dann hat sich Christopher Judge noch in einem Interview mit dem offiziellen Fanclub des der Stargate SG-1 Explorer Unit geäußert, was auch immer das sein soll, dass er da nächstes Jahr eine Art 3-Episoden-Bogen vorschlägt, in dem Teal'c weitere Veränderungen durchmacht. Es ist eine Chance, wieder hier mit Jacob Carter und Pratak, also Tony Amendola, zu sehen. Und die ganze Familie kommt zusammen und auch hier Jolaine Blalock, mein Gott, ist auch am Start. Wir haben darüber gesprochen und ich sagte ja jederzeit, ich werde euch daran erinnern. Und genau. Ich habe es noch nicht vollständig vorgestellt, aber ich kann nicht wirklich ins Detail gehen, aber sie würde wahrscheinlich für mehrere Episoden zurückkommen. Also, naja, wir werden mal sehen. Ich denke wirklich, dass es schwierig wird, weil ich denke, dass ihre Filmkarriere wahrscheinlich richtig durchstarten wird. Also könnte es da schwer werden, sie für längere Zeit zu bekommen. Okay, vielleicht lag es auch daran. Dann meinte noch Autor und Produzent Joseph Maluzzi in seinem Blog, was Schauspieler und in diesem Fall Autor Christopher Judge als wilde Episode geplant hatten, wurde am Ende eine ziemlich ernste und rührende Angelegenheit, zumindest auf dem Bildschirm. Hinter den Kulissen bedauerten wir die Entscheidung, Pferde in dieses Drehbuch aufzunehmen. Ich meine, auf dem Papier sah es schon nach einer guten Idee aus, mit viel Potenzial und Humor, aber wir haben da vergessen, eine Sache zu berücksichtigen: Pferdescheiße. Es stellte sich heraus, dass das die, also nichts die Komik mehr tötet, als eben vierbeinige Gaststars, die da dampfende Haufen in den Gate Room setzen. Lektion gelernt. Ja.
Vielleicht war da dann interessanterweise, vielleicht war das auch der Grund mit diesem Einsatz, was riecht denn hier so? Vielleicht war das überhaupt nicht Teil des Skripts.
Das kann sein, ja. Ein bisschen Improvisation natürlich würde sich da
Ja.
anbieten. Ja. Übersetzungsfehler. Leichter Übersetzungsfehler finde ich auch eine coole Kategorie. Als Tirk und Pratak durch das Gate kommen, spricht Neil Pratak auf Ishtar an. Pratak antwortet, es gehe ihr gut, aber es gebe ein Problem mit Riak. Im Original sagt er weiter, he is in love and plans to be married. Die deutsche Übersetzung, er ist verliebt und er will sich mit ihr vermählen, deutet an, dass Riak mit Ishtar vermählen will. Das ist auch gut. Da sich das Personalpronomen an dieser Stelle eigentlich nur auf sie beziehen kann. Tatsächlich geht es aber natürlich um dieses andere Mädchen, das dann später aber erst klar wird. Ist mir nicht aufgefallen, aber weil ich das gar nicht so wahrgenommen habe, natürlich. Als Molochs Jafar die Raketen da abschießen, ist eine Moloch-Nahaufnahme zu sehen. Und im Hintergrund sieht man dann, wie die beiden Stabwaffen noch geschlossen sind. Ach so, das immer mit den geschlossenen Stabwaffen, das hast du irgendwie auch immer dabei. Egal. Wir kommen zum Zitat der Woche. Gab es da was oder Szene der Woche?
Ja, so ein bisschen. Und zwar, als Neil sich mit Carter unterhält und er dann, was wollen Sie? Eine Ziege? Und ja, aber hier, ne, Lamm ist doch viel besser. Ne? Hier, Sie wollen das Ding opfern. Nee, das wird nicht passieren. Und ja, ich hab gehofft, dass Sie das sagen würden. Sie haben keine Piñata haben. Das ist doch immer lustig. Ne? Und ich werde es Ihnen vorschlagen. Ne? Also allein schon eine Piñata da, das.
Ja, hätte was. Ich habe mir das rausgesucht, was du eben angesprochen hast mit den Pferden, ne, wo O'Neill fragt, was ist denn das hier für ein Geruch im Pratak? Ja, ich glaube, das sind die Pferde, O'Neill. Und dann, ja, das war doch ganz lustig. Zur Bewertung, wer war dran? Ich habe keine Ahnung.
Ich glaube, du hast beim letzten Mal losgelegt.
Okay, ja.
Also, ja, okay. Man hat mal wieder einen Gua'uld ausgeschaltet. Das ist ja immer irgendwie was. Wobei, ne, du hattest es angesprochen. Wir haben keine Ahnung, wie mächtig der jetzt wirklich ist. Ob das nur so ein mini-itzi-bitzi-tiny. Ne, keine Ahnung, ob das irgendwie einen Impact hat. Aber im Großen und Ganzen völlig uninteressant. Wir erfahren auch an der Stelle lustigerweise ja auch nicht, was mit dieser Rebellion wird. Ne, also von wegen, ja, Moloch kommt um, ja, verteidigen deshalb seine treuen Jaffa jetzt nicht mehr das Territorium. Was passiert mit dieser Rebellion? Vielleicht hören wir auch deshalb nichts mehr von denen, weil ne, 2000 Leute werden alle ausgelöscht, ne, mit den Hattaks im Weltraum. Hier passten irgendwie von der Story her ein paar Dinge nicht so ganz. Ne? Wir haben es angesprochen, hier schon wieder das Tritonin. Dann war man immer irgendwie den falschen Personen irgendwie böse und hasse nicht gesehen. Ja, weiß ich nicht. Ne? Es ist auf jeden Fall schade, dass der Ishtar nicht nochmal wiedersehen. Auch interessant an der Stelle, dass Tiag überhaupt jetzt wieder mit Ishtar anbändelt. Der war doch letztens schon wieder ganz anders interessiert. Da hatten wir uns ja schon
Ja,
gewundert.
genau.
Na, also, wer weiß. Ja, aber eigentlich auch wieder so eine Mittelmaßfolge. Also nichts Besonderes. Ne? Es ist ein bisschen geballert worden. Ein Go-Ult kommt um. Ja, ich hätte gesagt, ein solider Daumen in die Mitte. Also da ist jetzt nicht so viel Schlechtes dran, da ist aber jetzt auch nicht so viel Dolles dran.
Ja, ich sehe es positiver, weil jetzt hier mal wirklich, was ich aber trotzdem bemängle, zu spät immer diese Riak und Ishtar-Sache. Ich finde, es kommt hier mit Riak ein bisschen aus dem Kalten. Okay, man kriegt, also es ist auch in anderen Serien so, dass man nicht immer alles mitkriegt von allen Personen, die nicht so oft zu sehen sind, aber so, ja, zack, Heirat, okay. Na gut, aber so ist vielleicht auch das Leben, dementsprechend, ja, das vielleicht so als Kritikpunkt. Da ist wirklich ein großes Familientreffen mit Pferdeäpfeln oder so auch. Also, okay, ob es die Pferde da jetzt im Star Trek Center gebraucht hat, ist halt ein bisschen so, hat mich immer an diese eine Star Trek-Folge erinnert. Und sonst natürlich gab es da ein paar Ungenauigkeiten, warum man jetzt unbedingt alle da ins Stargate Center kart. Ich glaube, es ist mit dieser Alpha-Seite dieses Problem, in Anführungszeichen, dass man da wahrscheinlich von SG-1 mindestens 20 Episoden löschen könnten. Es ist wahrscheinlich so, aber trotzdem, dass es nicht erwähnt wird oder man hätte erwähnen können, warum man da gerade nicht hin kann, einfach weil da gerade Biowaffentest ist oder irgendein Murks, wäre zwar auch komisch, aber irgendeine halbe Erklärung hätte man liefern können, warum das nicht der Fall ist. Ich muss sagen, trotzdem hat mich das jetzt nicht so gestört, dass ich da jetzt irgendwie viel abziehen müsste. Emotional schon, und ich da sehen wir es zum letzten Mal in Riak, was man vielleicht dann verstehen kann, dass die Schauspieler da irgendwie auch anderweitig unterwegs sind, aber storytechnisch oder so ergibt es trotzdem keinen Sinn, dass die nicht mehr auftauchen. Das ist einfach, sie sind natürlich nicht immer zu sehen, aber das, ja, sie sind schon trotzdem wichtig, finde ich, für unsere Charaktere hier, gerade für Teal'c. Dementsprechend ist es sehr schade, aber ich würde trotzdem den Daumen hoch geben für diese Episode, weil ich sie so auch gerne schaue und viele verschiedene Sachen drin waren, auch wenn nicht immer alle Puzzlestücke ineinander passten. Das haben wir aber gut, glaube ich, ausgearbeitet. Was ich natürlich wie immer zu Anfang vergessen habe, vielen Dank nochmal an die Stefanie Schmidt. Da kam wieder Geld von ihr rein. Könnt ihr gerne auch machen über den Kofi-Link, wenn ihr das möchtet, diesen Podcast unterstützen. Dann weiß ich gerade nicht, ob ich das beim letzten Mal habe. Ich glaube, na, kann ich gar nicht erwähnt haben, weil es erst vom 13. Juni ist. Und zwar gibt es. Na, die Lost, ich kann nicht lesen, Season of Stargate Atlantis von Jules Maluzzi, da hat er ein bisschen geschrieben oder ja, erzählt auch, und welche Folgen angedacht worden wären. Da gab es nämlich schon grobe Planung. Das könnt ihr euch bei den Kollegen von Gateworld oder stargateatproject.de dann nochmal durchlesen. Ich mache es in die Shownotes, falls euch interessiert, wie diese Staffel ungefähr ausgesehen haben könnte. Ja,
Hätte haben sollen.
Hätte haben sollen, da haben einfach mal alle Zeit vorm Rhein, dann könnt ihr euch das Richtige aussuchen. Ich glaube, das ist die Taktik, funktioniert immer. Dann muss ich mal gucken, was nächste Woche auf uns alle wartet. Ich hatte es hier irgendwo offen. Da
Stargate
ist.
Atlantis.
Das könnte sein, ja. Danke, Thomas. Da gehen wir auf einen Planeten. Thomas, ich weiß nicht, ob er dir im Begriff ist. Erde? Hast du.
Nee.
Ich weiß auch nicht, ob es
Noch
ein
nie
Planet ist, weil
gehört.
das fehlt die Nummer. Ne? Also in Star Trek hast du immer Nummern dahinter. Da weiß ich nicht, ob ich es ernst nehmen kann als Planet ohne
Ist
eine
das überhaupt
Nummer
ein
hin.
Klasse M-Planet?
Das, ich weiß es nicht. Erde, das klingt so. Er, also eine Er, ein Mann, und DE ist
Ja,
Deutschland. Ich
vielleicht gibt
weiß
es dann auch
nicht.
eine Siede.
Ach so, aber ist das nicht ein Ort in der Türkei? Also ich glaube, es ist, macht man ein
So.
sehr großes geologisches Fass, hätte ich dir fast gesagt, auf. Wissenschaftler hassen diesen Trick. Genau, im Deutschen heißt die Folge nämlich Zurück auf die Erde. Und ja, im Englischen einfach nur Home. Und.
Sie sind unter
Sie
uns.
sind unter uns. Genau, was gibt's da? Ein Nebel wird untersucht von Shepard. Da wird Energie rausgezogen. Merkwürdige Ereignisse finden statt. Mal gucken. Das hat dann bestimmt mit der Erde auch irgendwie zu tun. Ob man dann da wirklich ist oder nicht. Es bleibt im Nebel vielleicht, wie dieses Bild, was ich hier mir gerade angucke. Wie die in diesen Biohazard-Suits oder wie das heißt, rumstolzieren. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ihr hoffentlich auch. Somit euch noch einen schönen Sonntag. Der Rest
Ja,
nicht mehr.
Check mal Tee, bis nächste Woche.
Genau, und probt eure Hochzeitszeremonie vorher mal. Das glaubt, ja, das, was wir hier jetzt gelernt haben. Macht's gut, tschüss.
Bis dann, ciao.